Hetti Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht. Der Podcast zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Miada.
Über 800 Meta-Analysen hat er 2008 zu einer einzigartigen Studie zusammengefasst. Der neuseeländische Pädagoge John Hattie, dessen Buch Visible Learning Standard setzte in der Debatte über die Wirkung von Schule und die Frage, was die Wissenschaft tatsächlich über das Lernen weiß. Der Augsburger Schulpädagogikprofessor Klaus Zierer hat Visible Learning nicht nur ins Deutsche übersetzt, er interpretierte es auch für das deutsche Schulsystem. Dieses Frühjahr ist Hattis Visible Learning 2.0 erschienen. Die Gelegenheit für Brandenburgs Bildungsministerium und das neue Landesinstitut für Schule und Lehrkräftebildung Libra, Klaus Zierer um ein Best-of zu bitten. Hetti Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht. 9 Kapitel über die wichtigsten Faktoren für gelingenden Unterricht. Mein Name ist Jan-Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und dies ist der Podcast zu Kapitel 5. Einflussreiche Gemeinschaft. Klassenraum. Hallo, Herr Zierer.
Hallo, Herr Viada.
Lassen Sie uns starten mit einem Faktor, von dem viele meinen, er habe eine überragende Bedeutung für den Unterricht. Hat er aber offenbar gar nicht unbedingt, die Klassengröße. Dabei erinnere ich mich an viele bildungspolitische Diskussionen, in denen genau das gefordert worden ist. Kleinere Klassen. Falsch, das zu fordern, Herr Zierer? Bringt das gar nichts? Kleinere Klassen?
Faktor Klassengröße ist in der Tat hochspannend und wann immer ich in Kollegien komme zu einem Vortrag, um über Visible Learning zu berichten, ist das nach wie vor einer der am leidenschaftlichsten, debattiertesten Faktoren überhaupt. Und man kommt auch schnell immer in die Situation, sich verteidigen zu müssen für die Empirie, die in der Tat belegt, dass alleine, und ich betone immer das alleine, die Reduzierung der Klassengröße nicht den Effekt hat, den man manchmal damit verbindet. Ich füge auch immer gern hinzu, ich bin dafür, für Strukturen zu kämpfen. Ich bin auch dafür, für kleinere Klassengrößen zu kämpfen. Aber ich sage immer ganz deutlich, wir dürfen an der Stelle nicht den Fehler machen, nur auf die Strukturveränderung zu hoffen und zu glauben, dass dann damit automatisch der Unterricht besser wird. Denn die Empirie zeigt uns, dass das nur in einem sehr, sehr geringen Fall Eintritt, Effektsteck von 0,1 in etwa deutet darauf hin, dass es allein die Reduzierung der Klassengröße von 30 auf 20 oder von 30 auf 25 Schülerinnen und Schüler eben nicht diese Effekte hat. Und ich glaube, da ist ganz interessant, wenn man mal ein bisschen reinschaut, was passiert denn eigentlich nach der Reduzierung der Klassengröße, um zu verstehen, warum allein die Reduzierung nicht den Effekt hat. Man kann beispielsweise feststellen, dass nach der Reduzierung der Klassengröße sich die Redeanteile im Unterricht nicht wirklich verschieben. Normalerweise könnte man davon ausgehen, dass nach der Reduzierung der Klassengröße die Schülerinnen und Schüler mehr Gesprächsanteil haben. Es ist aber nicht der Fall. Wir Lehrpersonen sprechen gleich viel, manchmal sogar mehr. Das heißt, den Raum, der frei wird, den füllen wir sehr schnell mit unserer Kompetenz, mit unseren Ideen, sollten uns aber eigentlich ein Stück weit zurücknehmen, um den Dialog zwischen den Schülerinnen und Schülern mehr anregen zu können. Vielleicht noch eine zweite Beobachtung, die ganz spannend ist, was das Thema Feedback anbelangt. Wir können natürlich in kleineren Klassen feststellen, dass Lehrpersonen mehr Feedback geben. Aber, und das weist die Feedbackforschung ganz deutlich nach, erfolgreiches Feedback ist nicht eine Frage von Quantität, sondern von Qualität. Also mehr Feedback ist nicht automatisch besser. Ich überspitze gerne und sage, nach der Reduzierung der Klassengröße hört ein Schüler vielleicht nicht nur 5-mal, dass er einen Fehler gemacht hat, sondern 10-mal. Aber das entscheidende Feedback, was die nächsten Schritte sind, wie er besser werden kann, tritt nicht allein dadurch ein, dass die Klassengröße sich reduziert. Sodass man diesen Beispielen recht schön erkennen kann, allein die Reduzierung ist es nicht. Häufig unterrichten Lehrpersonen nach der Reduzierung genauso wie vor der Reduzierung. Erst wenn wir Lehrpersonen anders über dieses Setting denken, erst wenn wir Lehrpersonen andere Methoden anwenden, andere Verfahren implementieren, dann kann die Klassengröße wirken und dann kann sie natürlich ungeheuer wirksam werden, weil ich besser mit den Lernenden in die Interaktion komme, weil ich motivierender unterrichten kann, weil ich viel für die Lehrer-Schüler-Beziehung machen kann. Aber nochmal, allein die Reduzierung führt nicht zu all dem, was besonders bildungswirksam ist, sondern es braucht die Lehrpersonen, die ihr Mindframe sozusagen verändern oder andere Ideen mitbringen, wie dieser Unterricht aussehen kann.
Jetzt ist natürlich das, was Sie gerade beschreiben, haushaltspolitisch verlockend, sage ich mal. Haushaltspolitisch insofern, dass dann der eine oder andere in der Landespolitik auf die Idee kommen könnte zu sagen, Mensch, wenn die Klassengröße eigentlich keinen Einfluss hat, dann machen wir die Klassen doch größer, Herr Zierer. Gute Idee?
Nein, und sie trägt auch aus empirischer Sicht nicht, weil wir zunächst mal wissen, beziehungsweise dieser Schritt, den Sie jetzt beschreiben, ist so nicht erforscht worden, sondern wir erforschen zunächst mal die Umkehrung und ich kann jetzt aus diesem Setting nicht automatisch folgen, dass letztendlich die Umkehrung nur denselben kleinen, vielleicht sogar positiven Effekt, ich weiß nicht, was man sich vorstellt, wir haben die Daten nicht, insofern keine gute Idee. Und ich glaube, beim Kontext der Klassengröße muss man ja auch immer differenzieren. Was Visible Learning hier sehr schön deutlich macht, ist der Einfluss im Hinblick auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern. Geringe Effekte, aber durchaus größer werden kann, wenn die Lehrperson was anders macht. Es hängt aber noch mehr damit dran. Es hängt auch die Arbeitsbelastung von Lehrpersonen. Es hängt auch die Zeit und die Intensität, mit der Lehrpersonen in der Unterrichtsvorbereitung und Nachbereitung auch beschäftigt sind. Und all diese Faktoren, glaube ich, sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Das heißt, die Umkehrung daraus ist aus empirischer Sicht nicht tragfähig, wird von den Daten nicht gestützt. Und sollte man in dem Kontext auch nicht unbedingt daraus ableiten. Da würde man diesen Daten aus der empirischen Bildungsforschung nicht gerecht werden.
So ganz gebe ich zu, ist mir das immer noch nicht einleuchtend, warum tatsächlich die Klassengröße, eine kleinere Klasse, keinen besonders positiven Effekt an sich haben soll. Nehmen wir die Lehrer-Schüler-Beziehung, ein anderer Faktor, der in diesem Kapitel vorgestellt wird. Der hat eine enorm hohe positive Effektstärke. Jetzt würde ich sagen, so erstmal aus dem Bauchgefühl heraus, eine Lehrer-Schüler-Beziehung ist doch etwas, was Zeit braucht. Und wenn ich meine Zeit durch mehr Schüler aufteilen muss, habe ich weniger Gelegenheit, die Lehrer-Schüler-Beziehung zu pflegen. Also insofern hängen die doch ganz eng miteinander zusammen, könnte man denken, diese beiden Faktoren, Klassengröße und Lehrer-Schüler-Beziehung.
Natürlich, und ich habe vorhin ja deutlich gemacht, dass wenn ich als Lehrperson die Möglichkeiten, die eine Reduzierung der Klassengröße mit sich bringt, nutze, dann kann die Reduzierung ungeheuer positiv wirken. Und darum habe ich auch einleitend gesagt, ich bin für kleine Klassen, aber es hängt stark davon ab, wie wir Lehrpersonen damit umgehen. Und ich glaube, am Faktor Zeit kann man es ja wunderbar deutlich machen. Mehr Zeit führt nicht automatisch zu besseren Beziehungen. Vielleicht kann es jeder aus seinem Privatleben sogar nachvollziehen. Also ich kann mit einem Kumpel, den ich nicht mag, Stunden verbringen. Wenn ich da noch eine Stunde dranhänge, dann wird es nicht besser. Wohingegen ein kurzer Moment mit einem Menschen, den ich mag, der mir zugänglich ist, ungeheuer wirksam und einflussreich sein kann. Das heißt, die mehr Zeit, die Lehrpersonen zur Verfügung haben, um Beziehungsarbeit zu leisten, muss mit Leben gefüllt werden. Und das setzt bei mir als Lehrperson voraus, dass ich die Kompetenzen und die Haltungen mitbringe, genau in diese Zeit wirksam hineinzugehen, um beispielsweise dem Lernenden nicht nur zu sagen, jetzt hat er schon wieder einen Fehler gemacht, sondern ihn zu stärken, zu ermutigen und ihm aufzuzeigen, was sind die nächsten Schritte, wie ich es vorhin am Beispiel von Feedback auch deutlich gemacht habe. Das heißt, diese quantitativen Aspekte, wie auch die Zeit, die brauchen eine qualitative Durchdringung. Und das hängt wieder ganz stark von mir als Lehrperson ab. Sodass, um es vielleicht nochmal zusammenzuführen, da steckt schon Potenzial dahinter. Die Empirie zeigt uns leider, dass dieses Potenzial nicht automatisch genutzt wird, wenn ich 5 oder 10 Lernende herausnehme, sondern es erfordert schon von mir ein Zutun, eine Professionalisierung, dass das Ganze bestmöglich wirken kann.
Womit wir auch beim Faktor wirksame Klassenführung sind, auch ein Zutun natürlich eine wichtige Rolle, die da die Lehrkräfte spielen. Was ist denn genau wirksame Klassenführung, Herr Zierer?
Ja, im Kontext der Klassenführung gibt es ja eine ganz lange Forschungstradition, die zurückgeht auf Kunin. Und das war der Erste, der damals nachgewiesen hat, dass eine wirksame Klassenführung einen sehr positiven Effekt auf die Lernleistung hat, also eine Effektstärke größer, Punkt 4. Und da gibt es eben verschiedene Strategien, die man hier gern reflektiert, die man in der Lehrerbildung aus meiner Sicht manchmal zu wenig thematisiert, vor allem auch später zu wenig reflektiert, wie beispielsweise die Allgegenwart und Überlappung, dass man den Lehrkräften deutlich macht, dass ich eben nicht nur am Pult vorne stehe, sondern dass ich auch deutlich mache, dass ich im Klassenraum präsent bin, dass ich mich vielleicht einmal durch den Klassenraum bewege, dass ich unterrichten kann, wenn es um die Strategie der Überlappung geht, ohne auf jede Störung unmittelbar einzugehen. Was ich in den Vorlesungen gerne so vorführe, dass wenn ich diese Theorie erläutere und feststelle, in der fünften, sechsten, siebten Reihe gibt es Studenten, die vielleicht nicht beim Thema sind, dann braucht man sich ja bloß in der Nähe bewegen. Ich muss gar nichts sagen, sondern allein die Reduzierung der Distanz führt dazu, dass die merken, oppala, der Herr Zierer kommt, ich sollte aufpassen und die Unterstörung ist damit beseitigt. Und das sind solche Strategien der Allgegenwärtigkeit, der Überlappung, die man gut erklären kann, die sehr gut erforscht sind, wo wir wissen, wir können damit Unterricht ungeheuer stark beeinflussen und auch die Wirksamkeit erhöhen.
Das Kapitel benutzt ja den Begriff Klassenraum, einflussreiche Gemeinschaft, Klassenraum. Das ist, wenn man dann das Kapitel liest, natürlich ein ganz anderer Begriff Klassenraum gemeint als das, was man vielleicht zuerst denken könnte. Klassen, Zimmer. Gleichzeitig hat mich gewundert, es gibt ja durchaus eine Tradition, auch über den Raum, den Klassenraum als Pädagoge zu sprechen. Das spielt aber in dem Kapitel gar keine Rolle, Herr Zierer. Welche Rolle spielt denn tatsächlich der Raum an sich, also wirklich der physische Raum an sich?
Also wir haben diese Domäne, so heißt es bei John Hattie, in der er verschiedene Faktoren zusammengefasst, in drei Richtungen aufgesplittert, nämlich die Klassenzusammensetzung. Also welche Schüler und Schüler sind denn in der Klasse? Wie ist die Interaktion? Wie sind die Freundschaften? Gibt es Außenseiter? All das hat einen Einfluss. Dann der Bereich des Klassenklimas. Wie ist die Interaktion? Ist die wertschätzend? Gibt es Vertrauen, Zutrauen? Ist eine positive Fehlerkultur? Und eben der bereits angesprochene Faktor der Klassenführung, der sozusagen diese Domäne Klassenraum bespielt. Es gibt im Visible Learning durchaus einen Faktor, der sich sehr stark mit der Raumgestaltung auseinandersetzt, nämlich der Faktor offene Klassenzimmer, der übrigens als Ergebnis fast einen Null-Effekt hat, also 0, noch irgendwas, aber deutlich unter 0,4, unter 0,1 und zeigt damit auf, dass er gar nicht so groß ist. Und den kann man auch recht schon damit erklären, dass wir feststellen können, dass ich, wenn ich anstelle von frontaler Sitzordnung jetzt beispielsweise auf die Idee komme, Gruppentische, Bastelecke, Leseecke oder die Gänge zu nutzen, wir häufig erkennen können, dass Lehrpersonen nach Veränderung dieses Raumes genauso unterrichten wie davor, dass sie auch hier nicht automatisch dieses neue Lernsetting nutzen, um beispielsweise anders mit den Schülern und Schülern zu agieren, andere Formen der Zusammenarbeit zu wählen, andere Formen der Rückmeldung einzubauen, sodass auch der Raum, so wirksam er ist, erst seine volle Kraft entfalten kann, wenn ich als Lehrperson in der Lage bin, den Raum in meine Unterrichtsstrategie mit einzubinden. Wenn der Raum immer bloß so die Hülle ist, in der irgendwas passiert, aber nicht in diese Überlegungen hineingenommen wird, dann bleibt er ein Stück weit auch wirkungslos. Dann ist das Potenzial, das gegeben ist, nicht gehoben und kann sich damit auch nicht den Lernprozess und den Lernerfolge widerspiegeln.
Das ist vielleicht etwas, was wir schon mal als eine Art Zwischenbilanz unseres Podcasts insgesamt festhalten können. Es ist vieles möglich, sobald sich Lehrkräfte bewusst machen, was ihre Rolle ist und was auch ihr Einfluss ist. Und dieses Bewusstmachen, Herr Zierer, das sollte man immer wieder ganz aktiv tun. Aber wie geht denn das? Sollte ich mich morgens einmal kurz hinsetzen und sagen, was ist meine Rolle heute?
Ganz genau, in solche Richtungen zu denken. Ja, welches Verständnis habe ich von Bildung? Welches Verständnis habe ich von Lehren? Welches Verständnis habe ich von Lehren? Und diese Reflexion vor der Unterrichtsstunde und vor allem auch nach der Unterrichtsstunde. Darum ist ein Feedback so wichtig, dass ich am Ende der Stunde in irgendeiner Form ein Feedback einhole, ob das bloß Daumen hoch oder runter ist, oder dass ich mit einem, zwei Schülern kurz drüber spreche, hat der Einstieg funktioniert, war die Arbeitsaufträge klar? All diese Verfahren helfen mir, über das nachzudenken, was ich mir überlegt habe. Einer der Schlüsselsätze im Visible Learning 2.0 ist ja, dass nicht so entscheidend ist, was Lehrpersonen im Unterricht tun, sondern wie sie über das denken, was sie tun. Und genau diese Frage der Reflexion in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der Nachbereitung des Unterrichts entscheidet über so vieles im Lernprozess. Weswegen wir auch immer deutlich machen in den Debatten, so wichtig es ist, über Strukturen, über Methoden und Medien zu diskutieren, wir müssen bitte immer auch über die Wirksamkeit der Lehrpersonen nachdenken und die mit ins Boot holen, sodass ich den drei Schritte immer empfehle: Strukturen schaffen, Menschen stärken, Unterricht professionalisieren. Häufig bricht die Debatte an der Ebene Strukturen schaffen ab und wir kommen gar nicht in die Tiefe. Viel Geld verpufft, viel Wirksamkeit geht verloren. Und an der Stelle, glaube ich, ist es durchaus eine schöne Quintessenz, die Sie hier angesprochen haben.
Das war Hetti Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht, Teil 5 des Podcasts zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Viada. Vielen Dank, Herr Zierer.
Vielen Dank, Herr Werder.